SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon begrüßt Sie Burkhard Eckdorf und die Person, um die es heute geht in den nächsten fast 2 Stunden, ist Christian Riedl, Dr. H.C. Christian Riedl, ehemals akademischer Musikdirektor und Musikwissenschaftler ist er und vor allen Dingen Komponist. Christian Riedl, würden Sie das auch sagen, Sie sind in erster Linie Komponist?
Ja, jetzt schon, nach meinem Ruhestand auf jeden Fall.
Sie sind 1943 in Breslau geboren und wurden dann später Regensburger Domspatz. Das ist, glaube ich, eine Station, die vielleicht bei der musikalischen Sozialisation, könnte ich mir vorstellen, am wichtigsten war.
Ja, zumindest eine der allerwichtigsten, muss man sagen, denn wir wurden dort in Regensburg in den 9 Jahren, also von 54 bis 63 bis zum Abitur, nicht nur in den humanistischen Fächern sehr hart drangenommen, sondern vor allem auch in musikalischen Belangen. Dass jeder ein Instrument spielen musste, das war selbstverständlich, die meisten spielten 2 oder 3 Instrumente. Dazu kamen die Vokalproben unter der Woche an jedem Tag und dazu auch noch die Domämter im Regensburger Dom, jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Es war eine harte Schule und vor allem in der Zeit der Mutation, der Stimmbruchs, da hatten wir jede Menge Gelegenheit, auch in den musiktheoretischen Fächern unterwiesen zu werden und vor allem auch auf dem Instrument.
Ich möchte Sie den Hörerinnen und Hörern gerne kurz vorstellen. Sie sind als Komponist, Dirigent, Chorleiter und Chorgründer aktiv geworden. Sie haben am musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Frankfurt gelehrt, sind dann dort akademischer Musikdirektor geworden. Sie haben also die Chöre geleitet und das Orchester und Sie sind vorher schon durch die Gründung des Augsburger Vokalensembles auffällig geworden. Und ja, und vorher haben Sie als Gymnasiallehrer sich betätigt in der Nähe von Augsburg.
Ja, das ist richtig. Neuses, das war 68, 69. Und dann bin ich dort geblieben bis 1984. Und da bin ich schon zweigleisig verfahren, denn ab Mai 84 war ich auch gleichzeitig schon an der Universität in Frankfurt. Das war auch ein bisschen stressig, aber hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
Mhm. Stimmt es, dass man sagen kann, dass so ein Hauptschwerpunkt schon die Arbeit mit Chören war? In Ihrem Werkverzeichnis, das ja auch symphonische Werke umfasst, gibt es sehr viele Werke mit Chor, mit Instrumentalbegleitung, aber auch a cappella, neben Kammermusik und Orgelmusik. Aber die Chorleitung ist, glaube ich, so ein wesentlicher Bestandteil in Ihrem Leben gewesen.
Ja, das ist ganz richtig. Ich meine, ich hatte schon natürlich durch meine Zeit beim Regensburger Domspatzen so einen eigenen Schwerpunkt verspürt im Chorgesang. Aber ich habe mich dann im Verlaufe des Studiums bei Professor Günter Bialas der Münchner Musikhochschule redlich bemüht, ein bisschen von diesem Makel des Nur-Chorkomponisten wegzukommen, von der kleinen Kammermusikbesetzung bis natürlich auch zu größeren Besetzungen.
Jetzt werden wir eine erste Musik von Ihnen hören. Wir stellen Sie sozusagen als Komponisten vor. Und da haben wir es gleich mit 9 Chören zu tun. Gaudeamus, Gesänge der Freude aus dem Jahr 2003.
Unser Kammerchor der Universität Frankfurt am Main war Mitglied des sogenannten Chorkreises Untermain. Und die haben mich gebeten, dass ich für alle Chöre bzw. für die guten Chöre oder leistungsfähigen Chöre des Untermain-Chorkreises zum 10-jährigen Jubiläum ein Stück schreibe, wo alle Chöre beteiligt sind von diesen leistungsfähigen Chören. Ja, und dann habe ich eine längere Komposition über Gesänge der Freude, angefangen von Texten aus dem Mittelalter bis hoch bis zum 20. Jahrhundert, verfasst. Und es war dann vor allem, nachdem jeder einzelne Chor aufgetreten war, zu Beginn und zum Ende dieser Komposition Gaudeamus Igitur, so, dass alle 8 oder 9 Chöre auf der Bühne gemeinsam standen. Und dann wurde es natürlich sehr eng für ein mögliches größeres Orchester. Also ist der Instrumentalpart beschränkt auf Klavier zu 4 Händen, 4 Trompeten, 4 Schlagzeuger.
Gesänge der Freude, Gaudeamus, Christian Riedl, der Komponist, ein Werk für Chor, Klavier, vierhändig, 4 Trompeten, Schlagzeug, Ballett und Sprecher. Wir hörten eine Nummer daraus, wenn ich das mal so sagen darf. Die Leitung des Gesamtensembles hatte Hermann Freibert und Christian Riedl, der Komponist, der zu dieser Zeit akademischer Musikdirektor in Frankfurt an der Goethe-Universität war und dort eben auch die Frankfurter Universitätsmusik leitete. Und ein Teil war auch immer die Musiktheorie, die Sie auch geprüft haben.
Ja, ja. Mein Beruf war zweigeteilt, 50% Theorie, 50% Praxis. Die Theorie bezog sich auf die Lehrveranstaltungen im Rahmen des Lehrplans des Musikwissenschaftlichen Institutes der Goethe-Universität. Und die zweiten 50% bezogen sich dann auf die hochschulöffentliche Musik, das heißt auf Orchester, auf großen Chor, auf Kammerchor, auf die Kammermusik. Und diese ganzen Angebote haben sich ja an alle Studierenden der Universität gerichtet, sodass also nicht nur Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler hier drin beteiligt waren. Wir haben 1963 im Sommer Abitur gemacht. Und im November des gleichen Jahres 1963 starb der langjährige Domkapellmeister Theobald Schrems. Und dann nach testamentarischem Beschluss vom Domkapellmeister Schrems wurde das dann ein damals noch weitgehend unbekannter Kirchenmusiker, Geistlicher namens Ratzinger, Georg Ratzinger. Wir haben uns ja immer wieder mal getroffen. Ehemaligen Treffen war ja dann zum Todestag des alten Domkapellmeister Schrems immer in Regensburg. Das war so in der zweiten Novemberwoche. Da hat man sich getroffen und hat dann im Dom ganz spontan eine Messe gesungen, ein Ordinarium Misse und verschiedene Offertorien, Proprien, Gesänge. Und da hat man sich dann eben am Tag zuvor bei einer Probe getroffen im Kaff, wie das Internat der Domschwatzen damals hieß. Und dann sang man unter der Leitung zunächst mal vieler Jahre unter Leitung von ehemaligen Domspatzen. Ja, die wurden da ausgewählt und ich hatte auch das Glück, zweimal dort zu dirigieren. Und jetzt in den letzten Jahren machte das immer dieses ehemaligen Treffen der aktuelle Domkapellmeister Roland Büchner. Und da hatten wir uns schon vorher auch immer auch mal in Regensburg getroffen und mit dem Georg Ratzinger uns ein bisschen...
Der Bruder eben von Josef Ratzinger,
ja,
Papst Benedikt.
Ja, ja, der jetzt im Ruhestand ist, ja.
Jetzt haben Sie eben von den Regensburgern, den ehemaligen Regensburgern, die sich treffen, gesprochen. Und die hören wir jetzt mit zwei Sätzen, die Sie geschrieben haben, Volksliedsätze.
Ja, das war sehr nett. Wir haben uns im Zuge dieses ehemaligen Treffens irgendwann mal abgesprochen, das heißt wir, ein ehemaliger Domspatz und Tonmeister Ulrich Kraus, der hatte einige Ideen, wie wir mal Volksliedsätze auf Schallplatte singen, unter dem Titel dann als wir einst in Regensburg waren. Und da haben sie mich auch damals gefragt, das war eine große Auszeichnung, ob ich nicht eine Seite dieser Langspielplatte Sätze schreibe für Männerchor, ja, die auch nicht schwer, aber trotzdem recht schön sein sollen. Die erste Seite war von Professor Franz Lerndorfer, dem grandiosen Organisten und Hochschullehrer in München. Und die zweite Seite habe ich dann geschrieben, das war 1971, 72. Und dann haben wir uns in München in der Musikhochschule getroffen, bunt zusammengewürfelte Schar, und haben uns dann erst einmal, bevor das aufgenommen wurde, in zwei Gruppen getrennt. Der Kurt Erkes, der das letztendlich das dirigiert hat, ehemaliger Domspatz, der hat gesagt, okay, gehst du jetzt, Christian, in den einen Raum, übst mit den Tenören und ich übe jetzt hier mit den Bässen. Und nach einer Viertelstunde treffen wir uns wieder. Und dann haben wir das zusammen gesungen und aufgenommen. Und so entstand dann diese schöne Aufnahme. Und dazwischen habe ich dann selber vorgeschlagen, macht man doch ein bisschen Kontrastprogramm, Bläserquartett, dass halt die ganze Schallplatte nicht nur aus Männerchor besteht, sondern ein bisschen Kontrapunkt da drin ist.
Ein Jäger aus Kurpfalz in einem Satz von Christian Riedl. Wo sind Sie denn vor Regensburg aufgewachsen?
Aufgewachsen bin ich in Regensburg, weil ich bin in Breslau geboren, 43. Mhm. Und wir mussten dann natürlich fliehen. Das heißt, wir, also meine Familie, der Vater war im Krieg noch geblieben. Dann waren meine Mutter, meine Tante, meine Cousine, meine Schwester und ich und die Oma. Also reines Mädchenhaus samt Hämpfling. Meine Mutter bezog eine karge Rente, die mein Vater mit 42 Jahren gestorben war. Damals hat das alles noch Schulgeld gekostet. Trotzdem bin ich aufgenommen worden da drüben bei Domspatzen. Wir wohnten auch schräg gegenüber. Das war dann purer Zufall. Und meine Mutter hat dann die Frau vom Hans Schrems getroffen beim Einkaufen. Da sagte die Frau Schrems, sagen Sie, Frau Riedl, Sie haben doch auch so einen Jungen. Irgendwie ist der musikalisch, sagt meine Mutter. Das weiß ich nicht, ob der musikalisch ist. Ich glaube schon. Er hat ja Geige jetzt schon gespielt ein bisschen. Ja, da soll er mal vorsingen da drüben. Habe ich vorgesungen. Dann habe ich auch die schulische Aufnahmeprüfung geschafft. Und dann war ich 9 Jahre lang da drin, Abitur gemacht. Und dann ab 63 war ich in München.
Sie sind ja bei einem bedeutenden Komponisten der ja klassischen Moderne, möchte ich mal sagen, Günter Bialas, in die Lehre gegangen. Günter Bialas, der ja auch in die Zwölftönigkeit hineingegangen ist. Wie würden Sie denn Ihren eigenen Standort als Komponist, wo würden Sie sich verorten?
Also eins bin ich nicht. Ich bin kein radikaler Avantgardist. Ich bin der Meinung, dass unser Tonsystem, was wir haben, nicht unbedingt Dur-Moll sein muss. Es kann modal angerichtet sein, aber es kann auch eine Mischform sein und es kann freitonal sein. Es gibt da, sagen wir mal, nach Schönberg und nach den ganzen 12 Tönern, auch nach den Seriellen, nach 1945 gab es ja doch verschiedenste Richtungen. Ich würde mich eher einer Klanglichkeit zugeordnet fühlen, einem Klang, der mit diesen Tönen, natürlich auch mit Vierteltönen, dazwischen auskommt. Bialas selbst war auch kein strenger Dodekaphonist, der hat zwar hin und wieder mal damit experimentiert, aber im Großen und Ganzen hat er gesagt, alle Töne sind natürlich gleichberechtigt. Und was natürlich bei ihm auch wichtig war, dass die Form eine große Rolle gespielt hat. Der wollte schon ein ganz bestimmtes Formkonzept haben. Natürlich kein strenges Formkorsett, sondern eine Form, die vielleicht an den traditionellen Formen sich ausrichtet, aber doch frei gehandhabt wird.
Wenn wir jetzt das nächste Stück hören, ein Septett, was erwartet uns da?
Ja, das ist ein Stück, was in zwei Schüben geschrieben worden ist. Also einen Großteil habe ich 1980 geschrieben schon. Das Ganze hat einen Untertitel, dieses Septett, Lachen und Weinen zu jeglicher Stunde. Das ist ein berühmtes Lied von Franz Schubert. Rückert ist der Textdichter meines Wissens. Der dritte Satz ist sozusagen eine Reflexion einer Griechenlandreise, die ich damals in den 80er Jahren unternommen hatte. Ich habe dieses Wort Balkaneska verwendet, habe versucht, natürlich auch griechische Elemente mit einzubeziehen, Syrtaki ähnlich oder solche freien, melismenartigen Linien, die hier drin sind, und habe dann eben ein klassisches Streichquartett und drei Holzbläser miteinander gekoppelt.
Balkaneska aus dem Septett für Flöte, Klarinette, Fagott und Streichquartett, Lachen und Weinen zu jeglicher Stund aus den Jahren 1980 und 85 von Christian Riedl.
Das waren Mitglieder des Museumsorchesters, also der Oper Frankfurt, und die haben so eine Reihe Kammermusik im Foyer. Und da wurde das aufgeführt, noch mit einem anderen Stück von mir zusammen, noch einem Stück von Jean Francais und einem Stück von Hans Gall, dem Mainzer Komponisten.
Sie hören SWR 2 zur Person. Heute der Komponist, Chordirigent, Musikpädagoge, Musikwissenschaftler Christian Riedl, akademischer Musikdirektor im Ruhestand. Herr Riedl, Sie waren in Frankfurt der Leiter der Universitätschöre und des Orchesters. Das heißt, Sie haben praktisch schon, bevor Sie nach Frankfurt gingen, zu Frankfurt einen engen Kontakt gehabt.
Ich hatte einige Freunde schon vorher in Frankfurt am Main. Ich habe mich dann aber beworben nach einer Anzeige in der Zeit und habe dann, wie gesagt, eine Probevorlesung gehalten. Ich weiß noch genau, es waren zwei Stücke gefordert, eins aus dem 16. Jahrhundert und eins aus dem 19. Jahrhundert. Und ich hatte dann zwei Sanctus-Vertonungen verglichen aus der Missa Tuis Petrus von Palestrina und dann das zweite aus der Astur-Messe von Schubert. Dezember 83 ist das gewesen und habe dann den Ruf bekommen, dann so im Frühling 84.
Die nächste Aufnahme, die wir hören werden, da werden Sie sich als Dirigent präsentieren, und zwar mit dem von Ihnen gegründeten Augsburger Vokalensemble.
Das war eine Gruppe von 24 Sängern und Sängerinnen, wobei die 12 Männerstimmen alles ehemalige Regensburger Domspatzen waren. Wir hatten immer wieder uns in anderen Chören als Verstärkung nicht angeboten. Wir sind engagiert worden. Tölzer Knabenchor, was weiß ich, Capella Antiqua unter Konrad Ruhland und so weiter, haben wir mitgeholfen, die ganzen Aufnahmen mit Arno Kur und wie sie alle hießen, gemacht. Und dann hat der Bernhard Häusler gesagt, komm Christian, jetzt machen wir selber einen Chor auf, ja. Und meinst du, dass wir so viele Leute zusammenkriegen, ja, die also geeignet sind, ja, die 0,x waren die zusammen. So, wo kriegen wir jetzt die Frauenstimmen her? Ja, dann haben wir das kundgemacht im Augsburger und Münchner Raum. Und siehe da, auch da waren es plötzlich 12. Und dann haben wir viele Konzerte gemacht, auch Rundfunkaufnahmen, Schallplatten und so weiter und so fort. Konzerte.
Und wir hören jetzt aus der Kantate 191, Gloria in Excelsis Deo von Johann Sebastian Bach, diesen ersten Satz, und das ist ein ganz festlicher Satz, das Augsburger Trompetenensemble Arnold Mehl und das Augsburger Kammerorchester und an der Orgel Helmut Haug. Und wer ist der Dirigent? Christian Riedil. Johann Sebastian Bach, der erste Satz aus der Kantate 191, Gloria in Excelsis Deo. Ja, und diese Musik ist ja von Bach für eine akademische Feier komponiert worden. Und insofern passt sie auch gut zu unserer Sendung, weil mir gegenüber Christian Riedil, der akademische Musikdirektor im Ruhestand sitzt, der hier die Leitung nicht nur des Augsburger Vokalensembles, das er gegründet hat, sondern auch des Augsburger Kammerorchesters sowie des Augsburger Trompetenensembles Arnold Mehl hatte. Und Herr Riedil, Sie hatten mir eben gerade erzählt, in den Anfängen des Augsburger Vokalensembles, also frühestens im Jahre 1976, haben Sie zum Teil aus dem Chor heraus die Leitung gemacht.
Ja, so ist das gewesen. Wir standen alle in einer Reihe, also Tenöre ganz links, dann Soprane, dann Altistinnen und dann die Bässe, so im leichten Halbkreis. Und ich stand ganz außen und habe dirigiert und gesungen. Das war natürlich auch dadurch bedingt, dass wir überwiegend A Cappella-Musik in den Anfängen musiziert hatten. Und erst später dann, als die Instrumente dazu kamen, da ging das natürlich nicht mehr. Da bin ich dann vorne gestanden.
Jetzt haben wir eine Aufnahme von 1986, eine Live-Aufnahme aus Augsburg gehört. Also das war auch eben das Jahr, in dem Sie dann nach Frankfurt gingen.
Endgültig, ja.
Das ist ja, Sie haben vorhin auch schon mal Nikolaus Harnoncourt erwähnt. Ja. Das ist ja die Zeit, wo sich eigentlich die historisierende Aufführungspraxis oder auch historische Aufführungspraxis durchgesetzt hat. Wie hat sie das erfasst oder nicht erfasst?
Also, wir waren zweimal in Wien mit dem Concertus Musicus zusammen. Einmal mit dem Tölzer Knabenchor, da waren im Männerchor also nur 4 Tenöre, 4 Bässe, die Hälfte aus Regensburg und dann 6 Knabenstimmen jeweils im Sopran und Alt. Und dann waren wir baff erstaunt, wie dieser Concertus Musicus mit dem Herrn Harnoncourt, der auf seinem kleinen Podestchen saß und Cello gespielt hat, wie diese Musik dann plötzlich völlig anders für uns war. Ja, wir hatten auch so ein romantisierendes Klangbild, auch die Aufnahmen von der Matthäus-Passion, die wir gehört hatten, Karl Richter oder wer auch immer, die waren also völlig anders natürlich als diese trockene Art, wie es Harnoncourt musiziert hat. Ja, und wir waren damals auch ganz begeistert, alle Sänger, die das neu erfahren hatten. Und ich hatte eine Zeit lang auch immer wieder hier mein Ideal gesehen. Heute bin ich ein bisschen davon abgekommen. Also mir ist das alles so ein bisschen zu trocken, auch so virtuos die auch spielen mögen. die Ensembles, die damals das gespielt haben, ja, das waren nicht solche Übervirtuosen von einzelnen Ausnahmen, vielleicht abgesehen wie den Herrn Reiche, den Trompeter, der bei Bach gespielt hat. Aber alle anderen, ich denke nicht, dass solche atemberaubenden Virtuosen gewesen sind, wie wir sie heute finden.
Jetzt kommen wir mal zu einem Orgelwerk. Die Orgelwerke, für welchen Anlass sind die geschrieben?
Also ich habe ja eine Orgel-CD vor 5 Jahren, meines Wissens ist die rausgekommen. Das eine, das war noch ein Werk bei Bialas, der gesagt hat, ja, ich soll mal ein Orgelstück schreiben, weil die Orgel ja mit Chor und so weiter verwandt ist. Das waren Meditationen über einen Passionschoral. Das hatte ich damals Franz Lerndorfer gewidmet, aber der hatte so viel anderes zu tun, sodass es dann seinen Schüler Edgar Krapp gespielt
auch
hat.
Auch kein unbekannter
Name.
Kein
unbekannter, ja, genau. Ja. Und das war so eine Art Kompositionsstudie. Die anderen Werke, alle die 4 Stücke jetzt für Orgel und Oboe, hatte ich geschrieben für eine Studentin, Elke Heinrich, und ihren damaligen Freund, dem Organisten Jens Wolter. Die wollten so ein Stück haben, eben für Oboe und Orgel habe ich ihnen das geschrieben. Und wieder anderes, eins habe ich für den Frankfurter Evangelischen Kirchentag 2002 geschrieben, hat mich Klaus Bauermann gebeten, ein Stück zu schreiben, das ist da auch da mit drauf. Gell?
Und wir hören jetzt, welches Stück?
Das ist das erste aus den 4 Stücken für Orgel und Oboe, was ich 1997 geschrieben habe. Ersten Satz sehr ruhig.
Und wir hören Valentin Collet und Jasmin Neubauer. Ein Stück für Oboe und Orgel von Christian Riedl. Und Christian Riedl war akademischer Musikdirektor in Frankfurt an der Johann Wolfgang Goethe Universität. Er ist ehemaliger Regensburger Domspatz.
Ich lebe noch.
So ist es, genau. Und Sie leben im Rheinhessischen jetzt. Ja. Sie sind sozusagen von Regensburg ins Rheinhessische gezogen.
Ja, so ganz direkt nicht. Da waren ein paar Zwischenstationen. Erstmal nach dem Abi in Regensburg, dann München, Studium, und dann nach Augsburg, dort in Neuses am Gymnasium 12 Jahre verbracht. Ab und zu dann immer wieder mal nach Eichstätt. Dort hatte ich 3 Lehraufträge an der Uni. Und dann ging's nach Frankfurt am Main.
Wie lange waren Sie da?
In Frankfurt war ich von 1984 bis 2011. 2008, zum 65. Geburtstag, habe ich die Leitung von Chor und Orchester abgegeben, den Chören. Habe dann nur mehr 2 Lehrveranstaltungen gemacht in der Woche. Das war noch 3 Jahre lang. 2011 war dann endgültig Schluss. Und dann sind wir in die Nähe von Wörrstadt gezogen, in Rheinhessen.
Der zweite Satz aus den Deux Danse Macabre, einem Oktett von Christian Riedl, gespielt von Mitgliedern des Symphonieorchesters der Stadt Münster, eine Komposition von 1995-96, für die Christian Riedel den ersten Preis bei einem Kompositionswettbewerb, der vom Symphonieorchester Münster ausgeschrieben wurde.
Ja, ja.
Jetzt erleben wir Sie gleich als Dirigenten an der Frankfurter Universität. Sie haben drei Frauenchöre ausgesucht von Christian Lahusen. Den kennt man zum Teil aus dem Evangelischen Gesangbuch als Komponisten.
Es war ein Wunsch von außen. Und zwar gibt es in der Schweiz einen Lahusen-Spezialisten und Enthusiasten. Franz Burgert heißt er. Und er hatte zweimal eigentlich mit uns Kontakt aufgenommen in Frankfurt und hat gebeten, ob wir sehr, sehr viele noch unveröffentlichte Gesänge von Christian Lahusen, überwiegend Frauenchöre, 3 bis 4, sogar 5-stimmig, ob wir nicht einmal auf CD einspielen können, haben wir gerne gemacht. Die erste Produktion war damals in Koproduktion mit dem Hessischen Rundfunk. Und dann Jahre später, das war 2008, das war meine letzte Tätigkeit dann als Leiter der Universitätsmusik. Das war dann bereits im Herbst 2008, als der Kammerchor gar nicht mehr existierte. Da habe ich einfach 9 Frauen zusammengetrommelt, ehemalige zum Teil von meinem Frauenchor, zum Teil auch aktuelle vom großen gemischten Chor, und haben dann eine Doppel-CD eingespielt in einer Frankfurter Kirche. Und das Ganze nennt sich ein Schöpfungsgesang. Christian Lahusen ist leider heute sehr vergessen. Er hatte vor dem Krieg, auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, hat er viel Schauspielmusiken geschrieben, auch für Frankfurt, für München und so weiter und so fort. Und dann immer wieder mal Frauenchöre. Und das ist sozusagen auch so gewesen, dass der Bärenreiter Verlag, der erst alle Stücke von ihm gemischt chorig oder Frauenchöre gedruckt hat, dass sich der dann geweigert hat, auch weitere Stücke von ihm Druck zu nehmen, sodass wir dann aus den Kopien der Manuskripte, die Franz Burgert, der Schweizer, uns zur Verfügung gestellt hat, gesungen haben.
Also eine Premiere.
Sozusagen, ja.
Ja. Und interessanterweise ist einer der Textdichter Friedrich Bischoff, der Gründungsintendant des Süddeutschen Rundfunks. Von Christian Lahusen hörten wir 3 Frühlingslieder aus dem Schöpfungsgesang 2. Frauenstimmen des Kammerchores der Universität Frankfurt waren zu hören unter der Leitung von Christian Riedel. Und Christian Riedel war zu dieser Zeit gerade noch eben akademischer Musikdirektor in Frankfurt, eben an der Johann.
Universitätsmusikdirektor, UMD.
Woher kommt diese Verbundenheit zu dieser romantischen Chormusiktradition?
Naja, kommt natürlich auch wieder aus Regensburg. Wir hatten ja damals die berühmte S-Dur-Messe, die 8-stimmige von Rheinberger, auch im Repertoire, auch während der Domämter gesungen. Das ist eine Messe, die ich auch selber mit unserem Vokalensemble Augsburg dirigiert hatte. Und das ist Musik, die einfach wahre romantische Schauer auslöst, den Buckel runterläuft und so. Und wir hatten auch Mendelssohn natürlich, hatte als Regensburger Domspatz Klavierunterricht. Und da waren auch Mendelssohn, Lieder ohne Worte dabei. Und das nächste war dann Schubert. Ich hatte einen Klassenkameraden, Michael Schopper hieß der. Er hat dann 66 den ersten Preis Gesang gemacht im ARD-Wettbewerb. Und der war Mitschüler und da haben wir Schubert-Lieder gesungen. Schumann-Lieder haben wir gesungen. Und ich habe den begleitet am Klavier. Auch später dann in München an der Musikhochschule, auch da war sehr viel. Und sind wir ganz ehrlich, in diesen Zeiten war ja so ein Komponist wie Mendelssohn und überhaupt die ganzen Romantiker, Moritz Hauptmann und so weiter, völlig passé. Ja, man sagte, das war also romantischer Kitsch und so weiter. Das war vielleicht noch eine Folge der 68er, vielleicht auch natürlich der politischen Entwicklung vor 45, dass Mendelssohn immer noch als süßlich oder wie auch immer bezeichnet worden ist. Also was für ein Wahnsinn, dieser irrsinnig tolle Komponist. Die Streichquartette von ihm, das waren ja alles dieses letzte F-Moll. Streichquartett, das ist ja also unglaublich. Also wer da kalt bleibt, der hat mit Musik nichts mehr am Hut.
Es gibt aber neben dieser romantischen Seite auch noch eine andere Seite von Ihnen, und das ist der Humor. Brahms en France, ein Fagottkonzert. Sie haben den Jean Francais erwähnt. Ich glaube, da sind Sie auch nahe dran.
Ja, auch bei den vier Stücken für Oboe und Orgel, die haben ja nicht umsonst einen französischen Titel. Da habe ich doch auf diese Spiritualität, nicht nur bei Messiaen, ein bisschen Bezug genommen. Ja, auch auf das Erlebnis der gotischen Kathedralen da drüben in Frankreich. Also wenn man da drin ist, ist eine andere Welt. Habe mich natürlich auch dann wieder an die Jugend am Regensburger Dom erinnert. Diese Glasfenster, diese herrliche Pracht, die da kommt. Und das Versenken sozusagen in eine Welt, die eben der Meditation dient. Und das ist das eine gewesen. Ja. Und das andere natürlich auch meine Affinität zu der Gruppe Les Six. Ja. Also Poulenc und Co. Française natürlich auch in der Richtung dabei. Das war Musik, die also so ein subkutanen, aber auch sehr offenen Humor zeitigt, ja, und das hat mir unglaublich gefallen und habe auch versucht, in meiner Musik dann keine Langeweile aufkommen zu lassen. Ich glaube schon, dass Musik ein bisschen auch emotionalisieren sollte, ja, also so rein objektiviert, das ist selbst Herrn Strawinski nicht gelungen, ja, obwohl er da meinte, sowas zu schreiben. Und insofern ist diese Geschichte mit dem Fagott, was ja auch schon von Haus aus ein sehr oft lustiges oder als lustiges Instrument dient, hat sich da so auch ergeben. Dazu kam, dass meine Frau auch Fagottistin ist und gewesen ist, und irgendwie habe ich ihr das mal zum Geburtstag geschenkt. Ja.
Oh, das ist natürlich ganz, ganz rührend. Ja. Sie haben hier eine Aufnahme mit Rainer Seidel und dem Orchester des Pfalztheaters Kaiserslautern unter der Leitung von Rüdiger Bohn.
Ja, der Bohn, der ist Professor für Dirigieren an Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf. Rainer Seidel ist Fagottist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und das Pfalztheater Kaiserslautern hat sich hier angeboten, auch das zu begleiten, ja.
In einem Live-Mitschnitt vom April 2013 aus der Fruchthalle Kaiserslautern hörten wir Rainer Seidel und das Pfalztheater Kaiserslautern unter der Leitung von Rüdiger Bohn mit dem zweiten Satz Chanson Andante Vivace Tempo Primo aus dem Konzert für Fagott und Orchester. Brahms en France ist der Titel von Christian Riedl.
Der Brahms war ja bekanntlich niemals in Frankreich. Er war zwar in Baden-Baden, das liegt nicht sehr weit weg von Frankreich, aber hier wollte ich zwei Stränge zusammenbringen. Einmal den Ernst, sehr viel die Seriosität bei Brahms oder der seriöse Zug in vielen brahmschen Kompositionen und dann natürlich auch die schon erwähnte französische Klarité, die in der Musik drin ist, diese Heiterkeit auch, die mehr oder weniger offen in der Musik von Lessis nachzuvollziehen ist.
Jetzt haben wir eine Aufnahme mit Liedern des vorhin schon erwähnten Moritz Hauptmann. Das ist jetzt der Kammerchor in Frankfurt von der Universität. Das heißt, Sie haben da einen Auswahlchor auch aus dem großen Haufen sozusagen herausziehen können.
Ja, das ist ein bisschen lustige Geschichte. Es war also 1987 im Sommersemester, hatte der Leiter damals der Abteilung für alte Musik ein Projekt mir angetragen, eine Dufay-Messe. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ich frage mal hier. Und da habe ich nachgefragt. Und dann haben wir das Projekt durchgezogen, ist sehr schön gelaufen alles. Und dann, nachdem das Konzert vorbei war, kam die Gruppe wieder zu mir und sagte, können wir da nicht weitermachen und so. Sag ich, nur unter einer Bedingung, dass ihr auch nicht so als Elite-Truppe euch jetzt hier gebärt und dann hier dem großen Chor AD sagt. Haben gesagt, ja, machen wir und so. Und das ging auch am Anfang ganz gut. Dann kamen aber Leute von der Musikhochschule Frankfurt auch zu uns und wollten auch musizieren. Und dann habe ich auch so einen Chor nach dem Augsburger Vorbild gemacht, also mit 24 Leuten. Und da haben wir natürlich auch schöne Sachen gemacht, schöne CDs gemacht auch. Da waren wir unterwegs, auch in vielen Ländern, auch in Budapest waren wir beim dritten internationalen Chorwettbewerb, hatten wir goldenes Diplom bekommen. Wir waren also in Breslau eingeladen zum Universitätsfest. Wir waren eingeladen nach Pisa zur Aufnahme der Partnerschaft Frankfurt und Pisa. Wir waren in Lüttich, haben in Lüttich das deutsche Requiem, habe ich gemacht, mit der reduzierten Besetzung von Heinrich Poos für zwei Klaviere. Poos war an einem der Klaviere tätig, ja, und Pauken. Und
Hindemith-Schüler auch, ne?
Ja, ja, und ja. Hat selber auch gespielt. Und die beiden Solisten, die Sopranistin, der Bariton, waren Mitglieder von unserem Chor, gute Leute wirklich. Und wir waren in Mexiko eingeladen, ja, haben da zwei Wochen lang Konzertreise gemacht, auch dort an der UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Haben dort mit dem Unichor gesungen, haben die auch zu uns eingeladen. Also es war eine sehr schöne Sache. Aber wir waren auch mit dem großen Chor in den Adventskonzerten, haben wir Messen gemacht. Haydn, Mozart, Krönungsmesse war dabei, Schubert, Messen haben wir gemacht. Und einmal haben wir sogar mit einem Chor aus Blieskastel im Saarland, haben wir zusammen eine Frankreich-Tournee unternommen, waren also in Bitsch, Lothringen und in Verdun, haben dort Konzerte gemacht mit Messen von Vidor und Vierne. Und das hat damals Dr. Wolfram Adolf eingeführt, ja, dieses Konzert.
Orgelspezialist.
Ja, das ist er, jawohl.
Ja, ja. Aber jetzt hören wir eben den kleinen Kammerchor mit Moritz Hauptmann, einem fast vergessenen großen Romantiker.
Ja.
Thank you.
Moritz Hauptmann mit zwei Goethe-Liedern, Wanderers Nachtlied und Frühzeitiger Frühling. Ausführend war der Kammerchor der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt unter der Leitung des damaligen akademischen Musikdirektors Christian Riedl. Jetzt ein geistliches Konzert, wo wir einen Ausschnitt De Profundis aus der Tiefe hören werden, eine Komposition von 2000. Sie haben mit der Jungen Philharmonie Hessen-Thüringen zusammengearbeitet. Mhm. Also ein Konzert für Streichorchester, drei Pauken und Schlagzeug. Mhm. Was ist daran das Geistliche?
Es geht um eine Musikalisierung des Psalms Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, De Profundis. Und da habe ich nun versucht, in drei Abschnitten, Hölle, Inferno, dann Purgatorio, das Fegefeuer und zum Schluss den Himmel, diese drei Stufen, darzustellen mit musikalischen Mitteln. Das Ganze war wieder ein Auftrag von Dr. Wolfram Adolf, der damals diese Konzertreihe, Konzertsommer Mainz, Rheinland-Pfalz, durchgeführt hat. Und da hatte ich ein Konzert mit dieser Jungen Philharmonie Hessen-Thüringen. Und da hatten wir unter anderem Werke von Naji Hakim, einem Messiaen-Schüler. Außerdem war von Francis Poulenc das berühmte Konzert für Orgel und Pauken und Orchester. Und dann hat Wolfram Adolf gesagt, soll ich noch so ein Stück selber schreiben? Und dann habe ich mich eben für diese Umsetzung des Psalms De Profundis entschieden.
Christian Riedl, De Profundis, ein geistliches Konzert für Streichorchester, drei Pauken und Schlagzeug mit der Jungen Philharmonie Hessen-Thüringen unter der Leitung des Komponisten Christian Riedl. Herr Riedl, Sie haben ja Ihr kompositorisches Handwerk bei Günter Bialas erlernt in München. Was haben Sie bei Günter Bialas gelernt?
Bei Bialas haben wir gelernt, uns selbst zu entfesseln. Ja, so will ich es mal sagen. Und dann auch frei zu komponieren, alle 12 Töne mit einzubeziehen, ohne eine Serie zu bilden, eine serielle Musik dazu schreiben. Ja, sondern wirklich doch mal rauszukommen aus dem reinen Dur-Moll-Bereich. Ja, um Personanzen neu zu entdecken. Personanzenklänge sind also Dissonanzen, die nicht aus übermäßigen oder verminderten Intervallen gebildet werden. Zum Beispiel so ein Quartakkord. Ja? Und das haben wir bei Bialas gelernt, uns zu befreien.
Sie haben ja dann Christian Riedl auch später mit dem Augsburger Vokalensemble Günter Bialas gemacht. Hat er das eigentlich wahrgenommen? Hatten Sie dann Kontakt noch zu ihm?
Ja, natürlich. Also das war ein Anlass zur 450-Jahr-Feier der Confessio Augustana Augsburg. Ja. Und ich bin dann zu Bialas gegangen, sage ich, also wie schaut's aus? Könnten Sie uns bitte ein Stück schreiben und so weiter? Sagt er, ja, gerne macht er das, aber er braucht einen Text. Jetzt haben wir rumgesucht und nichts gefunden, gar nichts. Dann sind wir wieder zu dem obersten protestantischen Geistlichen in Augsburg gegangen. Sagt er, warum nehmt ihr nicht was aus der Bergpredigt? Ja? Und dann sind wir mit diesem Text zu Bialas gegangen und der, dem habe ich das Buch gegeben und der hat sofort angebissen. Ja, es war eine tolle neue Übersetzung des Matthäus-Evangeliums von Walter Jens unter dem Titel Am Anfang der Stall, am Ende der Galgen. Das hat er dann vertont und das Ganze endet dann mit dem Vater Unser, Pater Noster. Bei Walter Jens heißt es Unser Vater, also nicht Vater Unser, sondern Unser Vater. Und das ist fünfstimmig, also ein vierstimmiger, relativ homophoner Chor mit einem choralartig-melismenartigen Bass, der dazu gekoppelt wird und dann zum Ausgang ein zwölfstimmiges, wie ein Glockenspiel, so meinte es Bialas, ausklingendes Amen. Wobei das jetzt eine Produktion des Bayerischen Rundfunks ist. Bialas war sowohl bei der Uraufführung 1980 dabei, als auch dann bei der Produktion in Augsburg. Und das hat uns sehr geehrt, dass er da dabei war. Und er war sehr gerührt und sehr angetan davon. Ist auch ganz gut geworden, glaube ich.
Unser Vater von Günter Bialas mit dem Augsburger Vokalensemble unter der Leitung von Christian Riedil, Kompositionsschüler von Günter Bialas. Und jetzt kommen wir dann doch nochmal wieder zum Komponisten Christian Riedil. Sie haben eine Ballade vom ungetreuen Knecht als Vorlage genommen für ein Stück. Das ist wieder ein Volkslied. Ja. Was ist Ihnen so an diesen Volksliedern, jetzt abgesehen vom Romantischen, wichtig?
Also das hier muss ich gleich dazu sagen, das war wieder das Ergebnis eines Kompositionswettbewerbes vom Ostdeutschen Kulturrat Bonn. Da habe ich, mit Verlaub gesagt, auch einen ersten Preis gekriegt. Und da sollte man aus einem Schatz von ehemals ostdeutschen Volksliedern Variationen schreiben. Da konnte man eben aus diesem Sammelsektor der angegebenen Instrumente konnte man dann auswählen. Und ich habe das dann also so angelegt, dass diese Ballade vom ungetreuen Knecht aus Ostpreußen, die habe ich dann hergenommen, das muss ja nicht immer Schlesien sein, und habe die bearbeitet, eben für vierstimmigen gemischten Chor, Blockflöte, Streichquartett, Kontrabass dabei und einem Gitarrenintermezzo.
Ballade vom ungetreuen Knecht aus dem Jahre 1989 nach einem ostpreußischen Volkslied, ausgeführt von Instrumentalistinnen und Instrumentalistinnen der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main unter der Leitung von Christian Riedil. Herr Riedl, vor 10 Jahren sind Sie sozusagen offiziell ausgeschieden, aber Sie haben noch weitergemacht in Frankfurt als akademischer Musikdirektor. Wie lebt es sich jetzt als freischaffender Komponist?
Es lebt sich, sagen wir mal so, schon wesentlich freier, wie der Name schon sagt, wie es vorher der Fall war. Wir haben ja jede Menge Werke jetzt hier im Programm. Ich hatte sehr viel komponiert in meiner Zeit in Augsburg, in meiner Zeit in Frankfurt und so weiter und so fort. Und da hatte ich nicht die nötige Zeit, auch mich intensiver um diese Stücke zu kümmern, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Das betrifft die Drucklegung und das betrifft natürlich auch die Aufführungen. Und jetzt habe ich die Zeit, mich sowohl für die Drucklegung zu kümmern, als auch für Aufführungen. Und bin dafür sehr, sehr dankbar. Ich habe die Zeit und habe auch die Zeit, noch weitere Stücke zu schreiben. Das macht mir dann schon Spaß eigentlich. Mhm.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Tätigkeit zurückblicken von der Zeit als Musiklehrer an einem Gymnasium und die langen Jahre in Frankfurt, was denken Sie, konnten Sie weitergeben und was würden Sie gerne als Komponist auch noch weitergeben?
Ich möchte und ich mochte schon immer weitergeben, vor allem den Respekt vor der Musik. Vielleicht weniger vor jeder Musik, aber vor sehr, sehr vielen Werken, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Respekt vor der Musik außereuropäischer Völker. Respekt auch vor gut gemachter Laienmusik. Und natürlich auch Freude an der Musik, das zu haben. Und kritische Hinterfragung von Musik. Also, dass nicht einfach jetzt so easy listening gemacht wird, so als Hintergrundmusik, dass man dann sich von Musik berieseln lässt. Aber Musik, die guten Gewissens komponiert worden ist, ja, ohne allzu große kommerzielle Hintergedanken, dass die den Respekt bekommt und dass da hinterfragt wird und auch vor allem die Musik, von der man glaubt, dass man sie einfach nur so abzuhören braucht, zum Beispiel eine Haydn-Symphonie oder Mozart und solche Dinge mehr. Mein Gott, was ist das für eine irre Musik? Wenn man sich mal ein bisschen länger beschäftigt mit so einer Musik, muss ja gar nicht analytisch sein. Es reicht, wenn man sie 2-3 Mal hintereinander abhört oder anhört, dass man dann, wie gesagt, einen ganz anderen Zugang zu dieser Musik bekommt. Das habe ich versucht und versuche es auch noch möglichst weiterhin.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Christian Riedl.
Gern geschehen.
Was werden wir als Letztes hören?
Wir hören einen Ausschnitt aus der neuesten Produktion. Und zwar, ich habe 1990 für Chor und ein paar Schlagzeuger von der Hochschule, für meinen Kammerchor, Studentenlieder geschrieben für chromatische Mundharmonika, genannt Chromonika, gemischten Chor und 4 Schlagzeuger. Sind sehr lustige Texte des ehemaligen Burschenschafters und Frankfurter Paulskirchenabgeordneten und Sekretär Josef Viktor von Scheffel.
Du schlechter Kerl, du schlechter Kerl.
Das war die Sendung SWR 2 zur Person, in der wir Ihnen heute den Komponisten, Dirigenten und akademischen Musikdirektor der Goethe-Universität Frankfurt am Main im Ruhestand, Christian Riedl, vorstellten. Zuletzt hörten wir aus den Studentenliedern für Chromatiker, gemischten Chor und vier Schlagzeuger am Grenzwall auf einen Text von Viktor von Scheffel mit Monja Heuler, Chromatiker, Mitgliedern der Sinfonietta Dresden und dem Chor der Hochschule für Kirchenmusik Dresden, Leitung Stefan Lennig. Noten sind übrigens erhältlich im Verlag Schmeck und Wingerter. Falls Sie diese Sendung nachhören möchten, ab morgen steht sie im Internet bereit unter www.swr2.de. Dann klicken Sie weiter zu Zur Person. Gleich folgen hier die Nachrichten und danach gibt es die Buchtipps im Magazin SWR 2 Lesenswert. Am Mikrofon war Burkhard Eckdorf.